Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast hat scheinbar schon jedem Österreicher süße Momente beschert. Josef Zotter, der Erfinder der handgeschöpften Schokolade. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, und ich mir erst.
Wir befinden uns hier in der Zotter Schokoladenmanufaktur in Regensburg, wo über 400 verschiedene Sorten produziert werden, habe ich gelesen. Aber der Beginn, der war ja schon viel, viel früher, 1987, habe ich erfahren, der erste Startschuss. Was war damals der erste Schritt eigentlich?
Nein, ich habe einmal zuerst, ja, es gab ja noch eine Zeit davor auch, okay. Ich habe einmal mehrere Berufe gelernt. Ich bin Koch, Kellner, Konditor, Landwirt und nicht Schokoladier. Okay. Also Schokoladier habe ich nicht gelernt, ich sag's nur. Okay. Allerdings haben die Berufe alle mit Essen und Trinken zu tun. Also ich beschäftige mich mein ganzes Leben schon mit Essen und Trinken eben. Mhm. Naja, und 87 habe ich das erste Unternehmen gestartet. Das habe ich seinerzeit in Graz mit einer Konditorei. Ja, also ich war immer beseelt, gute Lebensmittel zu machen. Mhm. Und ich habe das immer sehr ernst genommen, das Wort Lebensmittel, dass das Leben davor steht. Mhm. Und deswegen war mein Antrieb, und das ist es bis heute, das nicht mehr nicht versiegt, dass ich gute Lebensmittel machen will. Das ist jetzt wurscht, ob du Wurst machst, und darf ich sagen, oder Schokolade oder eingelegte Essiggurken oder so. Mhm.
Und 5 Jahre später war dann quasi so die Erfindung der handgeschöpften Schokolade. Habe ich gelesen. Was kann man sich unter handgeschöpfter Schokolade vorstellen jetzt?
Naja, ich bin ja in dem Schokoladesegment Quereinsteiger und ich habe mir so ein bisschen damals angeschaut, was es so gegeben hat, und das war relativ einfach. Es hat Milchschokolade mit Haselnüsse oder mit Mandeln, manchmal waren Orangenschalen oder so. Das war eigentlich das ganze Spektrum, und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Warum gibt es da nicht mehr? Warum gibt es nicht Käse und Fisch und Würmer und Fleisch und so auch in Schokolade? Ja. Das war mein Zugang. Ja. Natürlich die Schokoladeindustrie hat gesagt, nee, das geht nicht, und die Kunden haben auch gesagt, nein, das geht auch nicht und so. Und das hat mich dann zu interessieren begonnen. Mhm. Und dann habe ich ja natürlich auch analysiert, dass ich habe Schokolade gekostet. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt ein Schokoladenhersteller bin oder so. Aber es hat mir irgendwie nicht geschmeckt. Und das war irgendwie alles gleich und so. Ja. Und dann habe ich begonnen, einmal nachzudenken, wo die Ursache sein könnte. Mhm. Klar, es war eine große Industrie macht alles immer gleich, nach Möglichkeit viel von einem und so. Das war mir schon klar. Aber ich bin relativ schnell draufgekommen, dass die Ursache eigentlich am Kakaobauern liegt. Mhm. Weil der Kakaobauer ist ja jemand, der den Kakao mal zuerst liefert. Nicht? Mhm. Und dann kommen wir und können Schokolade machen. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe mir gedacht, so, jetzt magst du mal, bin ich mal nach Mexiko gefahren oder verschiedene andere Länder in Südamerika und habe einmal geschaut, wie leben Kakaobauern, was machen die, wie tun die mit dem Kakao, wie kommt der zu uns, was passiert da am Weg, und da bin ich sehr schnell draufgekommen, dass Kakaobauern unter prekärsten Verhältnissen leben und arbeiten und eigentlich überhaupt keine Lust haben, das zu machen. Wow. Und das war aber dann mein Zugang, das hat mich dann ergriffen, und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, du musst also quasi an den Wurzeln beginnen beim Kakaobauern, deswegen auch dann später fairer Handel, dann biologisches Produktion und so. Und haben wir gedacht, ich muss das Pferd eben, wie soll ich sagen, von vorne aufzimmern, wie man so schön sagt. Und dann habe ich, und zur handgeschöpfte Schokolade ist dann eben deswegen gekommen, weil vor dieser Zeit war irgendwie alles relativ einfach. Nicht? Ja. Ich habe schon gesagt, mit Nüsse oder mit Mandeln oder nur Milchschokolade oder so. Dunkle Schokolade hat es überhaupt fast nicht gegeben. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, die rühren da alles rein, und das ist irgendwie alles auch Knädelattack, wenn man das so will. Ja. Und meine Vision war, ich habe das gekannt oder kenne das von der Papiererzeugung, diese Schichten, also auf langen Tischen, so hat man Bütenpapier gemacht.
Stimmt, ja.
Und da ist mir die Idee gekommen, dass man solche Schichten auch mit Schokolade machen kann, ja, flüssig, und dass man die dann übereinander legt, und wenn man mehrere Schichten übereinander legt und wenn man das dann schneidet oder auf die Zungen oder in die Schokolade in den Mund steckt und das langsam abschmelzen lässt, dass da echte Geschmacksexplosionen passieren. Wow. Und das war die Erfindung, und von dem war ich beseelt, und deswegen handgeschöpfte Schokolade. Wow.
Wobei es dann ja nicht nur bei dieser Qualität geblieben ist, es kam dann ja 2 Jahre später auch quasi die Kombination Schoko und Kunst dazu, in der Verpackung dann quasi, kam dann der nächste Meilenstein.
Ja, in der Schokoladenindustrie ist es schon so, das sieht man eh, da war man schon immer eigentlich sehr bemüht, ich meine, ist nicht nur in der Schokolade so, schöne Verpackungen zu machen. Und mir hat man damals auch gesagt, ja, Zotter, du brauchst ein Corporate Design, du brauchst ein Logo, du musst alles einheitlich machen, du musst in einer Farbe auftreten. Haben wir gedacht, super. Wenn das alle sagen, dann machst du genau was anderes. Und habe dann eben mit dem Andreas Grazi dann halt, den habe ich ja gekannt von meiner Bundeswehrzeit, also Militär, Und der hat schon immer gezeichnet und dann haben wir gesagt, na gut, wir wollen auch andere Verpackungen auch machen, also nicht jetzt zum Krampus ein Krampus drauf. Ich meine, gut, das kann man eh machen, aber ist relativ ideenlos.
Ja.
Ja, und so ist es zu diesen Kunstverpackungen dann gekommen und ja, und im Laufe der Unternehmensgeschichte hat sich das halt weiterentwickelt. Ja.
Was ich ja dann mich sehr erstaunt hat, das klingt jetzt nach dem Beginn einer großen Erfolgsgeschichte, Schokolade weiterentwickeln, Qualität, handgeschöpft, kunstvoll verpackt, aber der nächste Schritt war dann eigentlich die Insolvenz.
Die Pleite.
Was ist da damals passiert mit der Pleite? Warum Pleite plötzlich?
Ja, größenwahnsinnig.
Okay, was war damals?
Ja, es ist ja, als Unternehmer hast du immer, also Unternehmer sind meistens Visionäre und die sehen immer eher das Positive und nicht die Gefahren. Mhm. Und das ist mir natürlich prompt passiert. Also ich war ja sehr schnell erfolgreich. Also ich habe begonnen mit einer Konditorei in Graz und das ist zuerst war schwierig und dann habe ich ein paar lässige Sachen, ich habe Hanftorten und sowas gemacht, da sind kleine Studenten gekommen, Polizei war dann auch gleich im Haus. Und so bin ich relativ schnell bekannt worden und dann natürlich auch erfolgreich geworden. Ja. Und dann haben wir gedacht, Wahnsinn, machst du ein zweites Geschäft in Graz. Ja. Dann haben wir gedacht, na, weil es so super ist, machen wir ein drittes Geschäft. Und weil es noch superer war, haben wir ein viertes auch noch aufgemacht. Okay. Und das war der Overkill. Deswegen sage ich größenwahnsinnig, es ist, wie es ist. Steht auch wirklich dazu. Und dann war eine schwierige Phase. Das war 1996, wo, ich meine, das hat sich ja ein paar Jahre vorher schon zugetragen. Und ich habe immer mir gedacht, eigentlich normalerweise, wenn man Unternehmen saniert, sagt man, ja gut, jetzt schauen wir mal die Kostenstruktur an, wo kann man einsparen? Meistens sind es Mitarbeiter, sehr oft ist es, meistens zuerst ist es der Wareneinsatz, also das Grundmaterial. Und gerade bei Lebensmitteln ist halt, wenn du statt Butter Margarine nimmst und statt ganze schöne Nüsse zerrissene oder stinkende oder so, das ist alles billiger und so kann man sich eigentlich drüber retten. Das machen auch sehr viel. Und das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gesagt, also an die Lebensmittel oder an den Zutaten wird einmal nicht gespart, weil was kann der Kunde dafür, wenn ich zu schnell investiere, dass ich ihm jetzt was Schlechteres gebe oder so. Also, und ich habe auch gedacht, wenn ich mit dem Konzept nicht durchkomme, dann wird es einen Grund haben und so ist Wirtschaft, dann braucht es mich nicht geben oder wird es mich nicht geben. Und es war auch fast soweit. Ich habe aber nicht den Mut verloren, ganz im Gegenteil, ich habe das ja gar nicht so registriert, weil ich habe für mich persönlich ja nichts falsch gemacht. Ich habe investiert und dann auch irgendwann einmal die Rechnungen nicht mehr alle zahlen können. Und dann ist mir das schon bewusst worden, aber das hat dann schon eine Dimension gehabt. Wir waren schon über 50 Mitarbeiter damals.
Wow.
So, und na gut, aber ich habe mir damals einen Profi geholt und dann haben wir das überlegt und dann haben wir gesagt, okay, es muss, wir müssen in die Pleite oder in die Insolvenz und haben dann einen Plan aufgestellt, dass wir 3 Jahre Sanierungsphase uns gegeben haben und dann haben wir in 3 Jahren, so wie wir aufgebaut haben, sehr schnell, haben wir das Unternehmen auch wieder aufgebaut. Also auch für 50 Mitarbeiter, aber auf 2. Gut, das ist eine Phase, die haben wir durchlebt, die möchte ich natürlich kein zweites Mal erleben.
Ja.
Und das ist auch kein Tipp, wenn jemand sagt, Gott, da muss man einmal pleite gehen, dass man es nachher besser macht. Also besser nicht pleite gehen, das ist eh keine Frage. Was aber schon passiert ist, weil viele sagen ja, Gott, da hast du nachher in deinem zweiten Unternehmerleben etwas anders gemacht, besser gemacht, hast besser aufpasst oder so. Und das muss ich leider verneinen. Ich habe überhaupt nichts besser gemacht, nichts anders gemacht. Ich habe genauso wieder investiert. Sieht man ja, das Unternehmen ist ja heute in einer anderen Dimension. Es ist nur etwas passiert, wahrscheinlich. Also das hat mich um 5, 6, 7, 8 Jahre in meiner geistigen Entwicklung gebremst. Ich war immer sehr visionär, vorausdenkend. Bio hat mich damals schon interessiert, war aber noch nicht da und so. Und das hat mich dann 8 Jahre zurückgebremst und scheinbar, und das war ja 1991, war die Sanierung dann abgeschlossen, 3 Jahre später, und dann hat ja unsere Erfolgsgeschichte begonnen. Und dann war die Zeit richtig auch. Dann hat das Produkt passt und da waren die Handgeschäften Schokoladen, waren damals schon, man hat schon gekannt, aber noch nicht so wirklich. Die Leute haben sich interessieren angefangen, ja, so hat das funktioniert, ja.
Und dann war quasi der Neustart mit 2 Mitarbeitern wieder zu Beginn?
Ja, eine Mitarbeiterin eigentlich und meine Frau, die war da auch Mitarbeiterin, also 2, ja.
Aber wie kann man sich das dann vorstellen, quasi von der Größe einmal wirklich zwangsgeschrumpft, einmal neu aufgestellt, quasi saniert, Schulden abgebaut, wie auch immer, und dann quasi wieder fast bei null begonnen? Wie ging es dann weiter?
Nein, nicht fast bei null, ja, also vom Wissen und so, nicht bei null,
natürlich, ist klar. Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich heute in Bergl bin. Mhm. Das war damals der billigste Ort. Weil das muss man sich ja, wenn man sich das heute vorstellt, dann kommen da 270.000 Besucher, das Unternehmen ist erfolgreich. Man könnte ja glauben, das ist alles so geplant gewesen. Wenn ich damals nicht pleite gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich in Graz eine Halle gekauft für die Schokolade und hätte dort das eine gemacht unter Umständen. Die Frage ist, ob das dann entstanden wäre weiter. Mhm. Das sind ja so Wegkreuzungen im Leben. Und ja, also wir haben so wie wir aufgebaut haben, haben wir angebaut, dann waren wir zwei Mitarbeiter. Wir haben da im Kurstall begonnen. Mein Vater, man muss sich mal vorstellen, wie ich pleite gegangen bin, hat sich der nicht mehr an die Kirchen traut. Das ist da, wissen Sie, wir sind in Regensburg, da reden die leider auch gleich einmal und so. Und das hat mir eigentlich am meisten weh getan, weil persönlich hat es mir nicht so weh getan, weil wir gedacht haben, ja gut, wir arbeiten eh, wir sind fleißig, wir machen das schon wieder. Mhm. Ja. Und ja, mein Vater hat eine Landwirtschaft gehabt, ich war für die Landwirtschaft vorgesehen und er hat gesagt, Landwirtschaft kriegst du nicht, aber den Kurstall kannst du haben, da kannst du wieder auffangen. Und so war es auch. Dann haben wir da selber Fliesen gelegt, haben den Boden reingemacht und haben klein begonnen und dann hat sich, und ich wollte eigentlich da nie ein Schokoladentheater oder was machen, aber ich habe nur gemerkt, dass das, was wir gemacht haben, die Leute irgendwie interessiert hat und da sind wirklich Leute hergekommen, die haben am Fenster geklopft und die wollten Schokolade kaufen und wir haben ja keinen Job und nichts gehabt und dann haben wir Fenster aufgemacht, haben wir mal eine Kasse hingestellt und dann haben wir aus dem Fenster Schokolade verkauft. Die ersten zwei Stück und dann waren es 10, dann waren es 100, dann waren es Tausende und ja.
Unglaublich. Das ist aus dem Kuhstall heraus, so quasi am Hinterhof, ja, die erste Schokolade verkauft.
Ja, es war notwendig. Ja. Es war der billigste. Mhm. Weil ich hätte mir, erstens Bank hätte mir eh nicht mehr Fragen draht. Mhm. Und ich meine, was wüssten, wenn du irgendwo hingehst und sagst, du bist ein Mietobjekt und du sollst eine Kaution zahlen und kannst nicht zahlen. Es ist echt blöd. Ja. Ja.
Aber so in der Situation jetzt, Josef Zotter im Kuhstall verkauft Schokolade quasi durchs Stallfenster hinaus. Was war damals so die Vision im Kopf? Was war damals so das Bild, was sagen, okay, aber dort ziele ich quasi jetzt
hin? Naja, nachdem zuerst wollte ich, wie schon gesagt, gute Lebensmittel machen. Dann war das mit der Konditorei, das wollte ich erfolgreich machen. Ich habe natürlich davon geträumt, eine Konditoreikette irgendwie zu installieren. Ja, als junger Mensch, weißt du, ich habe mich auch schon irgendwo in Hollywood gesehen wahrscheinlich. Also deswegen sage ich ja, ne? Also in Hollywood, aber halt, ja, Wachstum. Mhm. Und dann, von dem war ich dann nicht mehr beseelt. Also dann war es eher so, Familienrettung. Mhm. Ne, ist ja klar, ich habe eine Familie gehabt, zwei Kinder. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, jetzt sehr bescheiden, fleißig sein, nicht zu viel Mitarbeiter, nicht zu viel Kosten. Bei der Schokolade habe ich schon gespürt, dass das die Leute zwar interessiert, aber wir nicht davon ausgehen können, dass, ich mein, was man schon sagen muss, im Nachhinein, die Schokolade kann ich international verkaufen und meine Konditoreien waren in Graz sehr regional. Ja? Also das heißt, da war der Markt zu klein für das Produkt, was ich gemacht habe. Heute kann ich meine Produkte viel breiter streuen. Klar. Gut, aber das habe ich damals nicht gewusst. Aber meine Vision war, mit meiner Frau und einer Mitarbeiterin produzieren wir ein bisschen was, dann packen wir es ein, dann fahre ich irgendwo hin auf den Markt, dann verkaufe ich es. Bin ja auch zu Märkten gefahren am Anfang und so. Ne? Ja, und so hat sich das dann entwickelt und ja, alles andere ist eh Geschichte.
Das stimmt. Wobei in der Geschichte auch eins dann sehr stark mit dem Namen Zotter verbunden wird. Die Schritte 2004 und 2006, Fairtrade und Bio, war damals für Sie auch extrem wichtig schon?
Ja, das war schon vorher wichtig. Ja. Nur in den 90er Jahren war Bio echt dreckig, ja, und staubig und trocken und nicht gut. Und meistens die Nussen waren alt. Und, also es war halt Bio, es war am Anfang, da hat viel waren Visionäre hat's gegeben, die, aber es ist nicht verkauft worden und so. Und ich habe mich dann immer mehr da hinein, wie soll ich sagen, hinein verpflanzt. Und 2004 habe ich dann die Konsequenz gezogen. Und ich hätte ja schon vorher können eine Bio-Linie machen. Ja? Mhm. Dass ich gesagt hätte, was sind 10 Produkte, sind Bio, 90 sind konventionell. Mhm. Und das wollte ich eben nicht. Ich habe gesagt, entweder ist es Bio oder konventionell. Ja? Und habe mich dann für Bio entschieden und haben das ganze Sortiment, das hat ja 3 Jahre dann gedauert, bis 2006 war dann diese Umstellung. Und gleichzeitig hat sie dann hat es einen gewaltigen Schritt gegeben. Das war die größte Investitionsphase in Unternehmensgeschichte. Da haben wir dann 2006 18 Millionen Euro da investiert in eine Bean-to-Bar-Produktion. Mhm. Und das, gut, das wissen Außenstehende oft nicht, was das bedeutet, aber das ist eine Produktionstechnologie, die man eigentlich nicht braucht. Ja. Mhm. Weil Schokolade, es gibt große Industrien, die produzieren die Rohschokolade, dann holst du das her und du hast das ein bisschen verändert, dann füllst du es in der Form ein, machst ein neues Logo auf und hat ein, ist ein neuer Brand. Das ist ja sehr, wird ja sehr häufig gemacht. Mhm. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte nicht, dass eine andere Schokolade macht, die ich einfülle und plötzlich steht es da oben.
Ja.
So, deswegen haben wir, und das war schon nochmal eine heiße Phase 2006, eben diese Bindo-Bar-Produktion, weil es ein Risiko war, weil nämlich etwas passiert ist, wie man weiß. 2008 hat es ja die Wirtschaftskrise gegeben.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, na, das jetzt kann jetzt aber nicht wahr sein. Nicht? 2006 die Rieseninvestition. Wir haben zum Glück vorher schon gut gespart gehabt. Ich habe hab keine Bank gebraucht. Mhm. Aber es war trotzdem eine heikle Phase.
Mhm.
Und dann 2008 Wirtschaftskrise, haben wir gedacht, nein, jetzt nicht noch einmal. Nicht? Aber gut, das haben wir gut durchdacht.
Okay.
Und, aber so ist es halt. Nicht?
Aber Bean to Bar kann man sich jetzt als Laie wie vorstellen, was heißt das konkret?
Von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade den Prozess zu machen.
Alles im Haus?
Das ist alles im Haus.
Wow.
Und das ist ja einfach, das gibt es in Österreich erstens sehr selten. Es gibt es eigentlich nur mit uns drei Betriebe.
Mhm.
Das ist, weil die Schokoladeverarbeitung einfach so eine Hightech-Technologie braucht. Also große Maschinen, aber Mühlen und Gonschen und das sind alles wirklich sehr komplexe. Das ist nicht wie Kaffee.
Mhm.
Kaffee kannst du einen Rohkaffee kaufen, den kannst du rösten, wenn du das ein bisschen beherrscht, geht das gut, du malst den Kaffee, hast einen Espresso.
Okay.
Bei Schokolade brauchst du wirklich Technologie dazu.
Mhm.
Und das ist halt sehr aufwendig. Und das war meine Vision, von dem war ich getrieben.
Mhm.
Ja, und das sind heute stehen wir auf diesen drei Füßen, nicht? Auf ökologisches Wirtschaften, auf fairem Handel und Bean-to-Bar. Also diesen Wirtschaftsprozess haben wir auch versucht umzudrehen. Weil in der Zeit, wo ich begonnen habe, war eher die Tendenz auszulagern. Das macht mich heute auch noch.
Mhm.
Dass man sagt, das Unternehmen, die Marke macht nur die Kernkompetenz, also quasi Markenarbeit, und zuliefern tun die anderen.
Okay.
Ja, das ist in der Autoindustrie so, das ist in sehr vielen Industrien so. Und da habe ich schon gesehen, dass da, glaube ich, und das wird auch in Zukunft so sein, dass sich da das ganze Wirtschaftssystem verändert. Weil wenn alles ausgelagert wird, dann arbeiten nur mehr die Chinesen und die Schwarzen oder so.
Mhm.
Und ich wollte diesen Produktionsprozess wieder zurückholen. Und das ist ja jetzt gelungen und haben das damals aber gleichzeitig mit dem Schokoladentheater verbunden und das war gar nicht so, wie man sieht, nicht so schlecht.
Schokoladentheater, in dem sind wir jetzt ja auch.
Ja.
Was ist eigentlich im Schokoladentheater? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, wie damals in Hof, als ich beim Fenster die Schokolade verkauft habe, war halt, habe mir gedacht, jetzt interessieren Sie, mir war das gar nicht so bewusst, dass die Leute ja nie eine Schokoladeproduktion wo gesehen haben, weil es ja nicht gegeben hat. Und sie sind da immer gekommen und haben gesagt, mein Zotter, lass mich mal reinschauen, lass mich so mal angreifen, kann ich mal eine Kakaobohne angreifen, ich habe das noch nie angegriffen und so. Und das vor meiner Zeit, also es war ja 2002, ist das Schokoladentheater eben entstanden, war es ja so, dass man eher Fabriksführungen gemacht hat. Nicht? Da hat man gesagt, was ich sehe, da kriegen alle ein weißes Mantel, ein Haberl und dann geht man durch die Fabrik und erzählt eine Geschichte und dann gibt es was zum Verkosten und dann kauft man was ein und so. Und das habe ich mir gedacht, nein, das mache ich nicht, weil erstens sind es Kosten, weil da war ich ein bisschen kostensensibel auch, logischerweise, wenn da immer einer mitgehen muss.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, nein, du musst das vielleicht anders inszenieren.
Ja.
Weil es gibt Kunden, also die interessieren sich total, nicht? Der will alles wissen und es gibt aber viele, die sagen, nein, ich will nicht alles wissen, ich will nur ungefähr wissen. Und deswegen haben wir das da dann als Theater inszeniert, mit den Audiogeist, dass jeder selber ein bisschen bestimmen kann. Und die große Entscheidung war damals, das ist heute wird jetzt ein großer Standard, also die gläserne Fabrik, dass man vor meiner Zeit war es, ich sag vor dieser Zeit, nicht meiner, vor dieser Zeit war es so, dass man gesagt hat, naja, man macht einen Schaubetrieb, ja, dort stehen dann blütenweiße Damen oder Herren, die machen etwas, zeigen etwas und erzählen eine Geschichte und das war's. Und ich habe gesagt, wir machen die Fabrik komplett auf.
Ja.
Lassen die Leute alle Fragen stellen, lassen sie nicht nur von fotografieren, die kriegen Rezepturen und alles. Also wir öffnen uns total, damit es keine Geheimnisse gibt. Das einzige Geheimnis, das was geblieben ist, das bin nur ich.
Dieser beeindruckende Weg hat dann ja 2012 zu einer ausgewöhnlichen Auszeichnung auch geführt. Sie wurden dann quasi als bester Schokoladenhersteller der Welt ausgezeichnet.
Ja, gut, ich meine, das ist zwar super einerseits, ja, in der Biografie hat es in der Zwischenzeit ja ein paar ähnliche Sachen gegeben. Das ehrt dann, das ist keine Frage, aber es motiviert dann natürlich auch weiter zu experimentieren und weiterzuarbeiten. Auszeichnungen sind natürlich auch immer subjektiv zu betrachten, weil der eine Sicht so und der andere Sicht so, da bin ich auch ganz entspannt. Aber natürlich, ja, hab mich total gefreut. Und da habe mich auch gewundert, warum. Ja. Aber es war scheinbar, mein Schokoladier, es gibt viel auf diesem Planeten, aber es gibt ganz wenige, die mit Würmern und Schweinskrammel und Fisch experimentieren.
Das glaube ich auf jeden Fall, davon bin ich auch überzeugt. Aber war dann dieser Austausch vielleicht auch ein bisschen so der Schub Richtung Expansion global jetzt, Shanghai und USA waren dann die nächsten großen Schritte?
Naja, deswegen habe ich ja gesagt, der Tata hat noch immer nichts gelernt. Nicht? Also, was Wirtschaft und so, aber ich bin natürlich beseelt, ich will viel Leute mit dem Produkt in Verbindung bringen. Und die Frage ist immer, wie geht das? Nicht? Jetzt, klar, jetzt produzieren wir da in Österreich, Deutschland, Europa, können wir von da aus gut beliefern, das funktioniert eh. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich wäre es super, über den Teich auch zu gehen, ja. Wo immer der Teich, was immer als Teich gemeint ist. Und ich habe mir zuerst, ich habe längere Zeit in den USA gelebt und gearbeitet.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, USA, das muss sein, ja. Und ja, wie es der Teufel halt haben war, will damals sind immer wieder chinesische Delegationen kommen mit Politikern, das ist ja lustig, nicht? Ab einer gewissen Zeit kommen ja viele, die du vorher brauchtest. Und ja, und dann haben sie mich halt einmal nach China eingeladen und dann habe ich mir das einmal angeschaut und so ist dann China entstanden, zuerst, nicht? Und jetzt gibt es halt eine Niederlassung in China und es gibt eine in den USA, die ist dann später kommen.
Sind die Kunden dort anders oder essen die Asiaten die gleichen Schokoladen?
Ja, das habe ich mir zuerst auch gedacht, dass die Chinesen anders sind. Ich meine, ich bin den Chinesen auch einiges dankbar, den Chinesen sage ich jetzt, weil meine Gedanken sie halt damals natürlich auch sehr mit der veganen Ernährung begonnen haben auseinanderzusetzen. Und weil die Chinesen natürlich auch Kakaomilch haben, und oder haben sie schon, aber jetzt in der Zwischenzeit sowieso, aber vorher war es nur Sojamilch. Und so habe ich dann die ersten veganen Sojamilch und Reismilch und Mandelmilch und solche Schokoladen entwickelt. Und die habe ich damals wirklich für den chinesischen Markt gemacht, weil man denkt, die Chinesen essen immer Sojamilch, während die wohl Sojamilch-Schokolade wollen. Ja. Ja? Das war aber nicht so. Die Chinesen gesagt, das Sojamilch haben wir jetzt genug gehabt, wir hätten gern eine Schokolade mit Kuhmilch, wir haben gehört davon. Wissen Sie, was ich meine? Oder eine dunkle Schokolade. Übrigens in China läuft sehr gut die hochprozentigen Schokoladen mit weniger Zucker. Weil natürlich in einer, wie soll ich sagen, in der Schicht in China, wo die Leute sich sowas halt auch leisten, sind sehr gesundheitsbewusst. Und da ist Zucker schon ein großes Thema. Das kommt erst bei uns schon langsam, dass man sich da auch verändert. Ja.
Aber wird dort vor Ort oder hier produziert für China?
Na, produziert wird alles da.
Hier.
Aber in China, in Shanghai, gibt es ein Schokoladentheater. Das ist ähnlich wie da, nicht so groß. Und wir machen dort eine Pralinenproduktion, die Mixing Bar, wo der Kunde mit den Apps seine eigene Schokolade kreieren kann und so. Das läuft schon auch dort. Aber die Kuvertüre, die Grundschokolade kommt alles von da, auch für die USA.
Wow. Diese Erfolgsgeschichte hat dann 2017 Jubiläum gefeiert, 30 Jahre Zotter.
Und noch immer kurz vorm Durchbruch.
Immer noch kurz vorm Durchbruch. Okay. Wobei, das, was mir in all diesen Dingen, die Sie erzählen, jetzt irgendwie so sich aufdrängt, also das Gefühl auch jetzt hier in Riegersburg und mit den Zutaten und der Qualität irgendwie, das klingt alles sehr regional, oder? Ist das ein regionales Unternehmen?
Ja, wir sind schon regional, weil wir da tätig sind, nicht? Aber davor, da habe ich ein bisschen, leider Gottes, ein bisschen einen Verfolgungswahn schon fast, weil alles so regional ist und rundherum alle reden von Regionalität, die Restaurants kochen 40 Kilometer im Umkreis, was aber dann nicht ist, weil der hat dann Pfeffer drin und irgendwie, und weißt du, es ist nicht echt, ja? Und deswegen sage ich immer, Regionalität ist die Vorstufe von Protektionismus und das muss man sich so einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja momentan die globale Bewegung. Also es geht Richtung Protektionismus, überall werden Grenzen aufgebaut, Mauern werden hochgezogen, Zäune werden gespannt. Und davor möchte ich auch warnen, nicht? Also, dass wir nicht plötzlich unseren Geist womöglich auch noch einen Stacheldraht rundherum bauen, dass nichts reinkommt und nichts rauskommt. Also wir Menschen brauchen den Austausch. wenn es darum geht, dass wir regionale Milch verwenden und Kürbiskerne verwenden und Nüsse und keine Ahnung und Paradeis und Kartoffeln oder so, davon braucht man nicht reden. Das ist erstens schmecken es besser, wenn es regional sind, sie kommen aus der Nähe, die Wertschöpfung und all diese Themen. Nur wir müssen aufpassen, wie gesagt, dass wir keine Mauern aufziehen und dann uns gegenseitig womöglich den Schädel einschlagen, von dem habe ich ein bisschen Schiss. Und wenn wir die Afrikaner, wenn wir haben wollen, dass sie zu Hause bleiben, dann geht das ganz einfach, dann müssen wir nur fair handeln. Ja. Das ist das, wo ich mir denke, das können alle machen, weil in Afrika ist ein irrsinnig großer Rohstoffproduzent für Gold, für Metalle, für alles Mögliche, auch für Kakao, für Kaffee. Wir brauchen die nur fair zahlen, dann hat auch keiner die Idee, dass er mit dem Schiff übers Meer fährt und womöglich untergeht dort.
Dann löst sich global
eigentlich das automatisch. Das würde ich auch meinen. Ja. Auch und deswegen müssen wir, Grenzen helfen nichts. Grenzen werden immer mir läuft es ganz kalt, aber Grenzen werden immer niedergerissen. Das zeigt die ganze Geschichte, egal wie hoch die Mauern waren, die chinesische Mauern, die haben sie gebaut, ich weiß nicht wie viele tausend Kilometer und die Leute sind trotzdem drüber gestiegen, irgendwo.
Das stimmt, ja. Ne? Wenn wir dieses Bild der Mauer jetzt kurz hernehmen, vor der sie auch bildlich fast gestanden sind im Zug damals bei der Pleite, was war damals so beim Neustart die größte Herausforderung?
Ja, es hat keine Herausforderungen gegeben. Ich meine, natürlich hat es welche gegeben, das war nicht lustig und du weißt ja, wenn deine Freund nicht mehr reden mit dir, das ist emotional natürlich schwierig, das brauchen wir gar nicht reden. Okay. Aber jetzt, ich möchte junge Leute auch motivieren, weil ich höre das so oft, kommen so viele Leute zu mir und sagen, Zotter, wie ist das damals gegangen und was ist, wenn ich ein Unternehmen gründe und wenn ich Schwierigkeiten habe, dann sage ich, okay, wenn ich Schwierigkeiten habe, wichtig ist, nicht zu viel Businesspläne machen, weil vor lauter Businessplan kommst du nicht zum Anfangen. Das ist nämlich ganz wichtig, ein Unternehmen, das Unternehmen auch gegründet werden. Und wenn es schwierig wird, dann muss man halt die Konsequenzen ziehen. Und wichtig ist eine saubere Lösung und man muss auch dazu stehen, weil wenn man sich dauernd einredet, das ist nicht so, die anderen sind schuld, ich habe nie, natürlich habe ich von der Bank einen Kredit gekriegt und könnte sagen, ja, die haben mir den Kredit gegeben, die sind schuld, das stimmt ja nicht, ich war schuld. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man selber sich eingesteht, dass man Fehler gemacht hat und dann kann man wieder neu starten. Und ja, am Anfang, dass man dann wieder Kredit aufnimmt und so, das, die Frage habe ich dann eh nicht gestellt zum Glück. Also das war dann anders, da haben wir schauen müssen, dass man halt selber zurechtkommt. Aber ist, wie gesagt, also wir brauchen unbedingt eine Kultur des Scheiterns, dass man zwei Dinge auseinanderhält, dass man einen, der ein Gauner ist und was verbricht und ich weiß nicht was, der gehört eingesperrt, ist keine Frage, oder jemanden totschlagt oder so. Und wenn jemand ein Unternehmen gründet und versucht, ich sag jetzt Arbeitsplätze auch zu schaffen oder Wirtschaftsleistung zu lukrieren, das ist normalerweise per se kein Verbrecher. Und das muss man, glaube ich, auch wissen. Und wir brauchen, das ist in Österreich oft gar nicht leicht, weil natürlich wir, müssen sagen, wir sind eher klein strukturiert im Denken und also eine Neidgesellschaft ein bisschen lauert und das ist nicht immer leicht, das ist in Amerika anders. In Amerika als Unternehmer, wenn du nicht ein, zweimal gescheitert bist, bist du fast nicht erfolgreich. Was ich meine, das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Und das ist genau der Unterschied, ne? Weil man sagt, aha, der hat es probiert, hat Konsequenzen gezogen, hat neu gestartet, dann gibt es eh Regeln und unter Umständen funktioniert. Und wenn man heute Zotter hernimmt, also ich habe damals, ist ja kein Geheimnis, wir haben damals in Schilling noch 6 Millionen Schilling Schulden gehabt. Wow. Wenn man das in Euro umrechnet, kann man sich ja ausrechnen, das ist das, was wir heute im Quartal an Steuern zahlen. Ja. Wow. Also jetzt rein einmal nur, wenn man es von der, wie soll ich sagen, von der Verlustebene des Staates oder der Gesellschaft sieht, weil wird ja oft einmal so gemeint, dass da irgendjemand einen Schaden tragt. Natürlich, wenn du deine Lieferanten nicht zahlen kannst, hat der einen Schaden. Nicht? Aber gut, der kann zwar der Steuer absetzen. Ist alles gut geregelt. Das System funktioniert eh gut. Nur wir brauchen eine Kultur des Scheiterns, dass man, wenn man scheitert, dazu stehen kann. Weil wenn du einen Unfall gebaut hast, es nutzt dir nichts. Wenn du links abgebogen bist und du hast den Blinker nicht eingeschaltet und es fährt da einer rein, dann musst du einfach sagen, okay, vergessen. Ja. Die Konsequenzen tragen. Ja. Deswegen ist man ja kein Mörder. Richtig, auch wenn es menschliche Fehler passieren, ja auch. Ne?
Sie haben so quasi angesprochen, so quasi so, was jungen Menschen mitgeben möchten, die auch motivieren wollen, mit dieser Geschichte auch, die Sie jetzt erzählt haben und der Kultur des Scheiterns. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht oder was wäre Ihre persönlich, Ihre wichtigste Botschaft jetzt generell für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens für sich erfolgreich sein wollen?
Ich sag was überspitzt, macht keine Businesspläne. Das ist natürlich für jeden Bankdirektor die Hölle, ich weiß das. Und ich meine es auch nicht Genau so. Ja, man soll schon überlegen, was man tut. Aber ich sehe das so oft, dass Leute daran scheitern oder gar nicht zum Anfang. Ich möchte nicht wissen, das ist sieht man in der Kunst, ich möchte nicht wissen, wie viele Mozarts verloren gegangen sind wegen unserem Bildungssystem. Weil wir mittlerweile so ein Bildungssystem haben, das so gleich evaluiert ist. Die Zentralmatura, alle werden gleich geprüft, so mittelmäßig super. Mhm. Also ich glaube, dass das Talente verhindert. Wir müssen Talente finden. Wir brauchen ein System, Talente zu außer zu sortieren. Jetzt ist die Frage, wie findest du Talent? Ich meine, dass der Zotter kein Deutschprofessor werden konnte, das hat man in meiner schulischen Leistung sofort gesehen. Und ich meine, wenn ich jetzt Nachprüfungen gemacht hätte, hätte nichts genutzt, hätte ich einen Vierer gehabt, ja, statt einen Fünfer. Mhm. Also dort braucht man nicht Nachhilfeunterricht geben, aber es wäre super gewesen in meinen anderen Fähigkeiten, wenn man mich dort unterstützt hätte und gesagt hätte, der, glaube ich, hat ein sensorisches Fähigkeiten, das hat sich dann später herausgestellt. Und dort machen wir jetzt Nachhilfeunterricht und das bringt der Gesellschaft was. Also das ist vielleicht auch ein Thema, dass wir unser Bildungssystem einmal hinterfragen. Mhm. Weil wir sagen immer, die nordischen Länder machen irgendwas besser in PISA oder so. Mhm. Und wenn man es genauer anschaut, das ist ganz einfach. Da gibt es eine Allgemeinschule bis zur 6. Klasse. Mhm. Und ab der 6. kannst du schon entscheiden, in welche Richtung du tendierst. Mhm. Und wenn du in Physik kein Genie bist, dann musst du nachher Physik nicht mehr lernen. Mhm. Oder nur ein bisschen. Es bringt nichts. Es ist gescheiter, wenn ein Mathematik-Genie ist, dass man sagt, so ab morgen nur noch Mathematik. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Oder so wie ich gesagt habe, ab morgen nur noch Kochen.
Nur Schokolade. Jetzt haben wir die letzten Jahrzehnte und Jahre und auch heute im Gespräch sehr viel auch von Ihnen gehört, lernen dürfen, auch viel in den Medien wurde berichtet, geschrieben, auch in Zeitungen sehr viel gelesen. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Josef Zotter, was hat er denn ausgezeichnet? Was würden Sie ihm antworten?
Ja, ich glaube, er war ein gnadenloser Visionär und hat immer an das Gute geglaubt. Und das Schlechte, also ist es wirklich so, es ist auch jetzt so, ich sehe nie die negativen Dinge. Also wenn wir was Neues entwickeln, sehe ich immer nur das Licht und das Dunkle kommt dann manchmal eh mit, aber ist mir wurscht.
Schöne Schlussworte. Danke für die Zeit.
Bitte gerne.
Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.